Meine Mutter ist vor 11 Jahren an Krebs verstorben. Das war auch der Hauptgrund, warum ich mich damals entschieden habe, nochmal ein zweites Startup zu gründen. Was wir entwickelt haben, ist im Endeffekt das weltweit kleinste MRT-Gerät, mit dem wir Krebstherapien früher einschätzen können, indem wir Krebszellen in einfachen Blutproben von Patienten messen. Wenn ich nur einer Person das Leben gerettet habe, wäre ich glücklich. Das ist so mein Ziel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovationspioniere, einem Format unseres Podcasts Innovation Leben. Ich bin Tanja Jovanovic und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast hat eine Mission, die in einem Satz gesagt ist. Er will Krebspatientinnen und Patienten Wartezeit ersparen. Statt 3 bis 6 Monaten sollen es nur noch wenige Tage sein, bis sie wissen, ob ihre Therapie wirklich wirkt. Sein Werkzeug dabei ist ein Diamant. Fingernagelklein, der zum empfindlichsten Messgerät wird, das wir heute kennen. Denn damit lassen sich einzelne Krebszellen im Blut sichtbar machen. Mein Gast ist Robin Allert. Robin ist 30, er promoviert an der TU München in der Quantensensorik und ist gleichzeitig CEO seines zweiten Startups. Die erste Firma hatte einen profitablen Markt gefunden, nämlich die Halbleiterindustrie. Doch Robin hat sich entschieden, nochmal neu anzufangen, mit einer klaren Mission. Quantenphysik soll keine schnelleren Chips bauen, sondern Krebspatienten helfen. Heute spreche ich mit Robin darüber, was es heißt, sich für schwere Missionen zu entscheiden und über einen Diamanten, der Krebs sieht. Und zuletzt auch über die Frage, was es braucht, damit Forschung nicht im Labor liegen bleibt.
Innovationspioniere.
Hallo Robin, schön, dass du da bist und dir Zeit für uns genommen hast.
Hallo, freut mich.
Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, du bist in der Wissenschaft tätig, du bist Gründer, du bist direkt auch in der Anwendung. Was treibt dich mehr an, die Wissenschaft oder die Anwendung?
Für mich ist es tatsächlich die Anwendung. Jedes Mal, wenn ich mit Krebspatienten zu tun habe und mit Krebspatienten spreche und Leute auf uns zukommen und fragen, hey, können Sie unsere Technologie jetzt schon verwenden, sackt mir das Herz in den Magen. Es ist ernsthaft schmerzhaft und von daher ist das eigentlich der Hauptantriebsgeber für mich, eine neue Technologie aus der Wissenschaft in die Anwendung zu bringen, um auch damit echte Menschenleben zu verändern.
Das heißt, es gab für dich auch eine Begegnung mit Patienten oder Ärzten oder eine Geschichte, die dich und deine Forschung und dein Tun besonders geprägt hat?
Tatsächlich meine eigene. Meine Mutter ist vor 11 Jahren an Krebs verstorben. Das war auch der Hauptgrund, warum ich mich damals entschieden habe, nochmal ein zweites Startup zu gründen in dem Bereich, als meine beiden jetzt Co-Gründer Nick und Karl auf mich zugekommen sind, aus ihren Doktorarbeiten heraus und gesagt haben, hey, sie haben da eine echt saucoole Technologie entwickelt, mit der wir Krebstherapien früher einschätzen können, indem wir Krebszellen in einfachen Blutproben von Patienten messen. Hat mich das sofort gehuckt, einfach weil ich das Problem selber gesehen habe, was es bedeutet, wenn Krebstherapien verzögert werden, wenn Krebstherapien nicht angesprochen und nicht verändert werden. Und da habe ich mich dann damals dafür entschieden, aus meinem ersten Startup auszusteigen und die Qtas zu gründen.
Erstmal danke, dass du deine persönliche Geschichte mit uns teilst. Das ist sicher nicht einfach. Und gleichzeitig zeigt es auch, wie wichtig auch persönliche Erfahrungen sind und auch, um sich mit den Endanwendern, sage ich jetzt mal, im Innovationskontext gesprochen, auch hineinversetzen zu können und auch zu wissen, wo die letztendlich die Forschung und das eigene Produkt ankommen soll. Ich denke, wir müssen ganz kurz einordnen, was genau ihr da technologisch leistet, damit wir besser verstehen können, wo ihr hin wollt.
Im Endeffekt haben wir eine vollkommen neue Mikroskopie-Methodik entwickelt. Seit 150 Jahren gibt es die Mikroskopie und seit 150 Jahren wird bei der Mikroskopie Licht detektiert. Insbesondere im medizin- und biologischen Bereich, die Fluoreszenzmikroskopie ist so das Steckenpferd und die Treibkraft hinter der biologischen Innovation. Was wir entwickelt haben, ist im Endeffekt das weltweit kleinste MRT-Gerät. Das heißt, genau wie du es wahrscheinlich aus dem Krankenhaus kennst, dass man einen Patienten in einem MRT legt, wo Magnetresonanz, also im Endeffekt magnetische Signale gemessen werden, erlaubt es unser Mikroskop, diese magnetischen Signale von einzelnen Krebszellen in Blutproben vom Patienten zu detektieren, was mit klassischer Fluoreszenz aufgrund des Hintergrundsignals nicht möglich ist. Dies erlaubt es, selbst ultraseltene Zellen wie, das sind sogenannte zirkulierende Tumorzellen, die vom soliden Tumor abgegeben werden, zu detektieren. Und anstatt, dass man jetzt, wie bei klassischer MRT, die Größenveränderung des Tumors misst, was sehr lange braucht, diese 3 bis 6 Monate, erlaubt es diese seltenen Zellen bereits Therapie ansprechen nach einer Woche zu detektieren. Einfach weil man nicht mehr die Größenveränderung des Tumors anschaut, sondern tatsächlich die Tumoraktivität.
Und das ist so klein wie so ein kleiner Diamant.
Genau. So klein sind sie gar nicht mehr. Also das ist eine der Key-Herausforderungen bei uns, die wir ingenieursmäßig lösen müssen und nicht mehr fundamental wissenschaftlich, ist, wie man im Endeffekt den Durchsatz erhöht. Und das machen wir, indem wir immer größer werdende Diamanten verwenden. Mhm. Mit dem Ziel, so auf einen Zentimeter mal einen Zentimeter zu gehen, was schon ein ganz ordentlicher Klunker ist.
Mhm. Gab es so einen Moment, wo du das erste Mal im Rahmen deiner Gründung verstanden hast, meine Forschung bleibt nicht im Labor, sondern kann wirklich helfen?
Tatsächlich war das in dem Fall von vornherein schon relativ so geplant in dem Bereich, dass ich gesagt habe, okay, ich bin nicht so der Grundlagenforscher. Deswegen fand ich die Quantensensorik eigentlich auch so interessant. Obwohl es Quantentechnologie ist und Quantentechnologie häufig als Grundlagenforschung angesehen wird, doch recht anwendungsnah ist im Spezifischen. Und von daher war es für mich schon immer ein bisschen der Antrieb, nicht nur im Labor hängen zu bleiben, sondern es auch dann tatsächlich in eine Anwendung zu bringen. Und sehe ich einfach auch da Startups und selber Startups gründen entsprechend wichtig und eine Chance für unsere oder für meine Generation tatsächlich einfach zu sagen, okay, ich bringe mal das, was ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe, auch tatsächlich an den Markt.
Du hast gerade schon deine Generation angesprochen. Was würdest du denn sagen, was prägt deine Generation und die Art von Gründenden heute mehr als in der Vergangenheit? Wie nimmst du das wahr?
Das ist eine gute Frage. Ich spreche relativ häufig auch mit älteren Gründenden, die vielleicht eher in Richtung Mittelstand gegründet haben. Das heißt, profitabel, sustainable wachsen und so ihre Technologie oder ihre Idee an den Markt gebracht haben. Heutzutage und vor allen Dingen, wenn man im Bereich Deep Tech unterwegs ist, sieht man das schon auch sehr, dass in Deutschland in den letzten Jahren der typische VC-Case angekommen ist, wo man sagt, okay, man nimmt Venture Capital auf, wächst stark, kommt schneller an den Markt mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen.
Würdest du persönlich sagen, das ist eine gute Entwicklung?
Definitiv. Also einfach weil so Technologien wie die Quantentechnologie, wie Fusionstechnologie oder auch Medizintechnik insgesamt dann so kapitalintensiv sind und so entwicklungsintensiv, dass ich es für einen typischen Mittelständler relativ schwierig wäre, sowas wirklich ernsthaft in den Markt zu bringen. Und dann die typischen Konzerne einfach da auch zu langsam sind. Von daher ist es tatsächlich meiner Meinung nach absolut ein Innovationstreiber, dass es jetzt auch deutlich mehr Venture Capital dafür zur Verfügung steht und Leute sich trauen zu gründen.
Wir sind ja in Bayern und du bist an der TU und hast hier auch gegründet in dem Umfeld. Und die Münchner Region ist ja auch eine sehr starke Deep-Tech-Region, also da entsteht ja wahnsinnig viel. Gibt es etwas, wo du sagst, das sollte Bayern trotzdem noch besser machen, um eben mehr oder die Intensität zu stärken im Bereich Deep-Tech?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde, das Münchner oder das bayerische Umfeld ist ein absolutes Vorbild und sollte ein absolutes Vorbild für ganz Deutschland sein. Einfach weil gerade der Münchner Bereich, Münchner Raum es geschafft hat, eigentlich das gesamte Ökosystem zu kombinieren. Von Universitäten, die Ausgründungen wirklich vorantreiben wollen, zu Unternehmen, die mit Startups zusammenarbeiten wollen, zu Kapital, das vorhanden ist. Von daher finde ich, das ist ein unglaublich cooler und großer Schritt nach vorne. Ich denke mal, was noch ein bisschen ausgebaut werden kann und darf, meiner Meinung nach, ist der Weitblick und der Blick raus aus dem mitteleuropäischen Dachraum hin zum amerikanischen Raum, zu sagen, okay, wie kann man da nochmal die Zusammenarbeiten stärken, um auch da nachhaltiges Wachstum in der Scale-Up-Phase zu ermöglichen.
Bist du jemand, der an Projekte, sei es seine Doktorarbeit oder eben auch die Startups, mit sehr viel Weitblick und Vision rangeht? Oder bist du eher so ein Typ, der aus dem Bauch heraus entscheidet?
Ich würde sagen, ich bin relativ strategisch, auch dem geschuldet, dass ich eher analytisch denke. Und da spricht dann doch der Physiker aus mir. Aber für mich ist es schon auch wirklich ein langfristiges Game. Finde ich auch extrem wichtig, weil so ein Startup ist halt auch was, was man 10, 15 Jahre lang macht, bevor man es verkauft. Von daher ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, auch von vornherein zu planen, okay, wo soll es hingehen und wie komme ich hin?
Und dabei hilft dir dieses Ökosystem auch stark.
Also ich glaube, wir wären nicht dort, wo wir jetzt sind, ohne das Ökosystem. Ein Großteil unserer näheren Berater und Mentoren kommen alle aus dem Münchner Startup-Ökosystem, haben selber hier gegründet, alle in Deep-Tech-Unternehmen. Und das hilft unheimlich, einfach weil man jederzeit zu irgendjemandem zugehen kann, Fragen stellen kann und Advice bekommt. Ja.
Das ist sehr, sehr toll zu hören, dass du ein Umfeld hast, in dem du auch, sage ich mal, Erfahrungen mitkriegst, Ratschläge und auch eben die Unterstützung, die notwendig ist. Du persönlich als Robin, wenn du in einem Tag im Labor stehst und es funktioniert absolut gar nichts, was treibt dich da an?
Das passiert. Also ich glaube, 99% der Tage funktioniert gar nichts. Das gehört mit zur Wissenschaft dazu. Ganz im Gegenteil, lustigerweise. Das einzige Mal, dass wirklich was von vornherein funktioniert hat, war das Proof of Concept von unserem Startup. Allererst mal funktioniert, als wir es allererst mal versucht haben, Krebszellen in Vollblut zu messen, das instantan funktioniert hat, war das tatsächlich für uns eher was Besonderes.
Okay.
Von daher baut so eine Doktorarbeit gerade in der Experimentalphysik, gerade in so einem Deep-Tech-Bereich, eine starke Resilienz gegen Frust auf, weil man eigentlich Tag für Tag nur am Debuggen ist, weil mal wieder gar nichts funktioniert.
Mhm.
Irgendwann gewinnt man Gefallen dran. Man hat immer irgendwas Neues zu lernen gibt, weil mal wieder was nicht funktioniert.
Das heißt, deine Forschung bzw. die Arbeit rund um deine Promotion auch, hat dich schon auch geprägt und dich, wie du sagst, resilienter gemacht für, als Gründer?
Oh ja, definitiv.
Was würdest du denn jungen Forschenden raten, die quasi jetzt so zwischen der Wissenschaft und der Gründung schwanken? Aus deiner Erfahrung heraus.
Dass man nichts, aber auch wirklich gar nichts durchs Gründen verliert. Im Gegenteil. Ich glaube, viele Leute sehen das als hohes Risiko an, einfach mal aus der Doktorarbeit heraus oder wie ich in der Doktorarbeit zu gründen. Und da muss ich einfach sagen, es ist kein Risiko. Weil das Schlimmste, was passiert, ist, man lernt was dazu. Und wenn man scheitert, steht man auf, gründet wieder neu oder geht zurück in einen anderen Job. Man nimmt einfach so unglaublich viel mit beim Gründen, dass man lernt, dass man in der Doktorarbeit nicht mitbekommt. Also von Arbeitsverträgen, wie man Arbeitsverträge strukturiert, bis Hiring, Teamaufbau zu mit großen internationalen Pharmakonzernen zu verhandeln. Und genau das sind Skills, die auch nachher in jedem anderen Job, sei es in Akademie oder sei es nachher in einem anderen Konzernjob, gefragt werden. Von daher sage ich immer, einfach gründen und schauen, dass wenn es funktioniert, großartig. Wenn es nicht funktioniert, auch großartig.
Ich finde es ganz fantastisch, wie du da an diese, an doch ja immer mit Risiko verbundene Unternehmung rangehst. Das heißt ja nicht umsonst Risikokapital.
Ja.
Aber da, ich nehme mal an, dass dieses Ökosystem da viel hilft. Und gleichzeitig würde mich trotzdem interessieren, woher kommt diese Neugierde, dieser Mut und die doch nicht so diese, ja, auch die Risikofreude, die ja eigentlich in Deutschland gar nicht da ist.
Würde ich so nicht sagen.
Ist zumindest ein Vorurteil, was es sehr häufig gibt, ne?
Ist ein Vorurteil. Tatsächlich würde ich das mittlerweile, zumindest bei mir im Umfeld, auch aus der, wenn man so in die Uni schaut, nicht mal mehr so unterschreiben. Ich glaube schon, dass viele Leute es mittlerweile auch als Karriereweg sehen. Für mich, kann ich jetzt ganz ehrlich und offen sein, jeder andere Job, ich würde es hassen. Es ist, wenn ich jetzt irgendwie... Ursprünglich habe ich mal Chemie studiert, bevor ich in die Quantentechnologie gewechselt bin. Und dann habe ich bei einem großen rheinländischen Chemiekonzern ein Praktikum gemacht. Gott hat mich das gelangweilt. Ich bin nicht der Typ, der 38-Stunden-Woche arbeiten möchte und danach heimgehen möchte und entspannen möchte. Das ist nicht meins.
Aber was treibt dich an? Wenn du das damals schon gemerkt hast, in einem Praktikum so als Ersti?
Ja, also ich finde schon, dass es einen antreibt, wenn man in einem eigenen Startup sein eigenes Baby aufbauen kann. Das erste Mal für etwas so Fundamentales verantwortlich zu sein und von vornherein Unternehmenskultur definieren kann, welches Problem man eigentlich möchte. Das treibt einen schon an, das brennt schon auch.
Das heißt, du willst auch unbedingt Ownership haben und ein Problem lösen, also wirklich auf was Sinnstiftendes hinarbeiten und nicht einfach nur um der Forschung willen forschen, sage ich mal. Kann man das so sagen?
Ja, oder? Also zu 100%. Also einfach nur Tag ein, Tag aus zu forschen, ohne dahinter ein tiefgründiges Problem zu haben, das unmittelbar die Menschheit vorantreibt, fände ich langweilig, ja.
Ich hatte ja auch gesagt, du hast ja schon dein zweites Startup jetzt, beziehungsweise ja, deine zweite Unternehmung. Gibt es etwas, was du gelernt hast zwischen Gründung 1 und 2, was du Gründern mitgeben willst?
Unendlich viel. Ich sag immer, die ersten Millionen Fehler habe ich schon gemacht, die nächste Milliarde mache ich mit einem zweiten Startup. Ich würde wirklich sagen, also das erste Startup hat unheimlich viel dazu beigetragen, dass das zweite Startup jetzt sehr gut funktioniert. Insbesondere, was uns sehr vorangebracht hat, ist mit dem zweiten Startup nicht zu früh zu gründen. Wir haben, und das ist, muss man sagen, das ist einzigartig, ein unglaublich gut ausgebautes System in Deutschland für öffentliche Fördermittel für die Prägründungsphase. Wir waren in unserem Fall relativ glücklich, dass wir insgesamt 2,4 Millionen Euro an Fördermitteln vor der Gründung einwerben konnten, die es uns erlaubt haben, sehr lange an unserem Projekt zu arbeiten, ohne dass es schon als GmbH ausgegründet ist. Das hat uns erlaubt, sehr viele Fortschritte zu machen, Bereich IP-Transfer, Proof of Concept in der Technologieentwicklung, Hiring-Strategien und, die es so unter dem klassischen Druck hinter VC, vor allen Dingen im Deep-Tech-Bereich, nicht möglich gewesen wären. Es hat im Endeffekt den richtigen Grundstein gelegt, dass wir jetzt relativ schnell skalieren können, wachsen können und Fortschritte zeigen können, was ich sehr empfehlen würde. Also da ist Deutschland und auch der Standort Bayern extrem stark.
Wie viele Mitarbeiter hast du denn mittlerweile?
Insgesamt sind es jetzt 14 und bis Ende des Jahres wollen wir 20 sein.
Und gegründet habt ihr wann?
Dezember.
Achso, das ist kein kleines Startup mehr.
Wie gesagt, also wir waren relativ glücklich. Zuletzt haben wir halt einen Medical Value Award einwerben können und konnten halt wirklich sehr lange gehen, sehr viel Entwicklung zeigen, bevor wir dann im Endeffekt schon mehr oder weniger ein Termsheet von VC auf dem Tisch hatten, bevor wir ausgegründet haben. Und das war schon ein Riesenvorteil, nicht den Druck dahinter zu haben, zu sagen, okay, jetzt muss auf Teufel komm raus, weiteres Kapital rein.
Du hast ja vorhin gesagt, du bist Stratege und Visionär. Wenn du in 5 Jahren zurückblickst, was wäre für dich der größte Erfolg?
Wenn wir einen Menschen das Leben gerettet haben, das ist so mein Ziel. Ich glaube, wir sind in einer glücklichen Position, mit unserer Technologie ein ernsthaftes Problem zu lösen, das jeder von uns kennt. Ich kenne niemanden, der nicht irgendwie in der Familie, Verwandtschaft, Geliebte Krebsfall hat. Und es geht uns allen so. Und wenn ich nur einer Person das Leben gerettet habe, wäre ich glücklich.
Ich würde eigentlich total gerne mit diesem Satz enden, weil das ist das perfekte Schlusswort. Ich habe aber noch ein paar Fragen. Quantentechnologie und Medizin. Das ist ja eine Kombination, die total intensiv ist, die ja viel akademischen Background erfordert, regulatorisch natürlich auch im medizinischen Kontext. Was unterschätzen wir denn so als Außenstehende am meisten, was du täglich tust? Würdest du sagen, das hat niemand auf dem Schirm?
Tatsächlich würde ich sagen, es ist weniger die Technologie oder Anwendung in dem Fall, sondern Team aufbauen, Firmenkultur aufbauen, die nachhaltig wirklich Wachstum ermöglicht. Es wird häufig von anderen Gründern übersehen, dass man eine Firma aufbaut und nicht nur ein Produkt entwickelt. Das würde ich auch jedem mitgeben, wirklich darauf zu achten, was man als Firmenkultur definiert und wie man es als Gründer auch lebt gegenüber seinen Teammitgliedern.
Die Frage zum Schluss.
Was macht Robin, wenn er nicht im Labor ist?
Auch mit meinem Hund spazieren gehen. Lustigerweise, fairer, das ist eine fiese Frage. Tatsächlich war ich das letzte Jahr nur ein einziges Mal im Labor. In einem Jahr gemacht. Ja, leider als...
Die auf Anhieb funktioniert hat?
Die leider nicht. Ja, leider ist man irgendwie als Geschäftsführer nicht mehr wirklich im Labor. Das, was mich auch ein bisschen ankotzt.
Das heißt, du vermisst das Labor und die Forschungen etwas.
Ab und zu schon. Das macht schon Spaß. Das will ich gar nicht abschreiben. Deswegen versuche ich, habe einen Kalender, einen Tag pro Jahr, dass ich einen Tag im Kalenderjahr noch im Labor bin. Nee, aber ansonsten liebe ich meinen Hund sehr und mache nichts lieber, als mit ihr in den Wald spazieren zu gehen.
Das ist ja auch eine Inspirationsquelle.
Oh ja, ja. Definitiv.
Gut, Robin, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch, für die persönlichen Einblicke, auch die ehrlichen Einblicke in das Thema Unternehmertum und Forschung und ja, dass du deine Geschichte, dein Startup mit uns geteilt hast. Und viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Ich glaube, allen Zuhörerinnen und mir ist auf jeden Fall daran gelegen, dass ihr ganz viel Erfolg habt und Menschenleben retten könnt.
Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Das war's für heute, liebe Zuhörende. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Weitere Informationen zu Gesundheitsthemen und Förderung bekommen Sie auf unserer Webseite. Und den Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Ein ganz herzliches Dankeschön an Robin für die Einblicke. Wir haben gehört, wie wichtig Ökosysteme sind, persönliche Erfahrungen und der unbedingte Mut, voranzugehen. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast bei Spotify zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen, wenn die heutige Episode gefallen hat, und seien Sie gespannt auf unseren nächsten Innovationspionier. Bis dahin bleiben Sie neugierig und engagiert. Ich bin Tanja Jovanovic und das war Innovationspioniere, ein Format des Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ.